Hier ist 18:20 das Abendjournal im Kontrafunk. Die Sperrung der Straße von Hormuz, erst durch den Iran, dann durch die USA, hat enorme weltweite Auswirkungen. Durch Ölmangel wird zum Beispiel auch weniger Kerosin für Flugzeuge produziert. Die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche sagte Anfang der Woche, die Versorgung mit Kerosin in Deutschland ist aktuell gesichert. Das klang erstmal beruhigend. Aber gleichzeitig steigen die Preise für Flugtickets, streichen Airlines Flüge oder legen sie zusammen, steuern wir vielleicht doch auf eine Kerosinmangellage zu? Ist der Urlaub in Griechenland, Ägypten oder auf Bali gefährdet? Und was hat es mit dieser merkwürdigen Häufung von Raffineriebränden weltweit in den letzten Wochen auf sich? All das wollen wir jetzt besprechen mit dem Auto- und Energiefachmann Oliver Lauter. Guten Abend.
Hallo und einen schönen guten Abend.
Herr Lauter, Wirtschaftsministerin Reiche hat ihre Aussage, dass Kerosin sicher sei, damit begründet, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern den Vorteil einer diversifizierten Raffineriestruktur habe. Was heißt denn das?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, was sie damit meint. Unter dem Strich geht es aber auch gar nicht darum, ob wir genug Kerosin haben, sondern ob weltweit genug Kerosin zur Verfügung ist. Sie müssen sich das so vorstellen, dass zum Beispiel Australien hat jetzt nur noch für 27 Tage Kerosin. Und wenn jetzt die Lufthansa 10 Flieger nach Australien schickt und die bleiben da stehen, dann kommen die auch nicht wieder zurück. Und aus dem Grund kann man den Kerosin- und Kraftstoffmarkt nicht nur auf ein Land beschränken, sondern muss es eben weltweit anschauen. Und ich weiß nicht, was sie damit meint. Ich kann nur sagen, dass derzeit eine Transformation stattfindet, dass Raffinerien geschlossen werden, umstrukturiert werden oder eben runtergefahren werden. Und das spricht also viel dagegen, dass das gar nicht stimmt, dass Deutschland sicher ist, was Kraftstoff und Kerosin angeht.
In Deutschland wurden ja auch schon Raffinerien geschlossen, zum Beispiel die Shell-Raffinerie in Köln-Wesselingen. Die hatte ja jahrzehntelang Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin produziert. Vor einem Jahr wurde diese Anlage abgeschaltet. Was war da eigentlich der Grund und welche Auswirkungen hatte das aus von Köln-Wesselingen auf die Kraftstoffmärkte?
Wir haben vier große Player, was das Thema Kraftstoff und Raffinerie angeht. Das ist Shell, BP, Eni und Total Energy. Und alle drei sind Mitglieder der Internationalen Energieagentur und haben als Ziel Zero CO2 Emission Assets. Das heißt, der komplette Ausstieg aus Öl und Gas. Und der Prozess des Schließens hat vor allen Dingen die Ursache, neben geringerer Nachfrage, dass man Teil der Roadmap ist, Gas und Öl komplett abzuschaffen, also Teil der Transformation. Das ist einfach ein Teil der Strategie, dass man eben kein Öl und Gas mehr anbieten möchte.
Wie sieht es in Österreich und der Schweiz aktuell aus? Hat man dort noch genügend Benzin, Diesel, Kerosin?
Es gibt ja die sogenannte Grundregel der Mitglieder von der Internationalen Energieagentur, die sollen eigentlich alle für 90 Tage also Kerosin und Diesel bunkern für Notfälle. Also Platz 1 ist, glaube ich, Japan, die 131 Tage lang oder für 131 Tage lang noch Sprit haben, wenn alles ausfällt. Das ist im Moment aktuell ins Wanken geraten, weil damit die Chaos-Theorie nicht eingerechnet wurde. Das heißt, das ist nur, es gibt keinen Sprit mehr aus irgendwelchen Gründen und dann haben wir noch für 90 Tage Kerosin und Benzin und Diesel. Aber da ja eben aktuell so viele Havariefälle an Raffinerien weltweit stattfinden, wir den Krieg im Iran haben und es Sabotagen auf Pipelines gibt, ist das Öl natürlich viel schneller alle, weil eben nichts mehr nachgeliefert wird.
Die aktuelle Ölkrise oder auch Kerosinkrise, welchen Anteil daran hatten der Irankrieg und die Sperrung der Straße von Hormuz?
Was so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden ist, es gibt eine ganz neue Pipeline, die Petroline, die durch 1200 Kilometer durch Saudi-Arabien führt, aufs Festland. Und die fördert allein schon 30% an dem Ölbedarf. Das heißt also, es sind gar nicht 100% weltweit weg, sondern 30% liefert alleine schon diese Pipeline. Und da muss man eben auch dazu sagen, dass die Hauptprotagonisten diese Krise von Hormuz eigentlich jetzt mittlerweile ganz attraktiv finden, in dem die Mühle spielen. Ne? Das heißt also, die Straße wird geschlossen und es wird teuer Öl verkauft, die Straße wird aufgemacht, es wird billig Öl eingekauft, die Straße wird geschlossen, es wird wieder teuer Öl verkauft. Und das gefällt dem Iran und das gefällt natürlich auch Saudi-Arabien, das gefällt eigentlich auch den Amerikanern und deswegen wird halt auf Kosten der Verbraucher im Moment Spritmühle gespielt.
Das heißt, die Empörung über die Schließung der Straße von Hormuz ist nur gespielt?
Die Ursachen sind ja ganz andere. Wir haben weltweit gar nicht zu wenig Öl. Es gibt Öl in Massen. Das sieht man auch daran, dass der Ölpreis ja gegenüber 2025 fast schon gesunken ist oder zumindest stagniert. Er ist gar nicht teurer geworden. Das Endprodukt ist teurer geworden. Und das Endprodukt, nämlich Benzin, Diesel, Kerosin, ist teurer geworden, weil ich weltweit Raffinerien schließe, weil es weltweit Sabotageakte auf Pipelines gibt weil weltweit aus unerfindlichen Gründen Raffinerien in die Luft fliegen. Also das heißt, es ist eine Verknappung von Diesel, Benzin und Kerosin, aber nicht von Öl.
Also in letzter Zeit gab es tatsächlich etliche Meldungen über Brände in Raffinerien. Es gab Unfälle, Explosionen in Ölhafenanlagen. Passiert sowas vielleicht einfach, wenn man mit Öl oder Gas umgeht? Oder gibt es da schon eine Auffälligkeit?
Also von der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann natürlich immer was passieren, aber ein Anstieg von 1800% von Havariefällen weltweit ist schon absolut unrealistisch. Also dass sowas zufällig ist. Also wir haben alleine in den letzten 6 Wochen 20 Raffinerieexplosionen weltweit. Die letzte war am 23.04. in Texas mit Evakuierung, davor am 20.04. in Indien, in Rajasthan, und zwar genau 24 Stunden vor der Einweihung durch den Premierminister ist das ganze Ding in die Luft geflogen. Also ich glaube da ehrlich gesagt nicht an Zufälle. Also wenn vielleicht mal so 5 oder 10% mehr sind in einem Jahr oder weniger, aber 1800% mehr Unfälle und zwar mit Totalverlust der Raffinerie, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Wann hat diese auffällige Serie, von der Sie jetzt sprachen, angefangen?
Also nach den Listen, die mir vorliegen, hat die Serie angefangen Ende Februar, Anfang März 2026. Und zwar die Raffinerie Esmeraldas in Ecuador ist durch einen angeblichen technischen Defekt hochgegangen. Es wurde ein 60-Tage-Notstand ausgerufen und danach kann man sagen, ist eigentlich fast jeden Tag geht ein Ding hoch.
Ist das weltweit, also auf allen Kontinenten, oder sind einige Länder besonders betroffen?
Nee, das ist weltweit. Also ich kann da kein Muster erkennen. Das ist Indien, das ist USA, das ist Australien, das ist, auch in Deutschland hatten wir übrigens Havariefälle. Also da, man kann nicht sagen, dass es auf ein Land begrenzt ist, sondern weltweit scheint es eine Anhäufung von Raffineriehavarien zu geben.
Und gibt es darüber Berichterstattung in dem Sinne, dass jemand diese Zusammenhänge sieht, also das ganze Muster sieht?
Also die Berichterstattung ist immer nur im Einzelfall und nur wenn man natürlich zum Beispiel über KI oder über Google sucht, wie viele Fälle gab es denn und welche Raffinerien sind seit 2025 explodiert, dann kommt man auf eine Zusammenfassung. Aber aktuell ist es ja so, wenn wir uns zum Beispiel heute Morgen den Titel von Bild Online angucken, Heidi Klum hat Kim Kardashian gewonnen, Söder isst jetzt auch Pizza und wir haben den 17-Cent der Bundesregierung durch. Das sind ja alles Quatschnachrichten. Also, dass sowas zusammengefasst wird, gibt es nirgendwo. Wir werden halt zugehäuft mit Quatschnachrichten, während halt im Hintergrund die komplette Öl- und Gasversorgung sabotiert oder geschlossen wird.
Welche Ereignisse waren aus Ihrer Sicht die schwerwiegendsten, was Energieanlagen betrifft, in den letzten Wochen?
Also natürlich das Schwerwiegendste ist Nord Stream. Da darf man eben auch nicht vergessen, es gibt dazu einen politischen Hintergrund bei dieser Internationalen Energieagentur. Und zwar sind da eben Zahlen ein, größter Einzahler USA, Deutschland, zweitgrößter glaube ich und Japan. 32 Länder sind da aktiv. Wer sind die Sponsoren dahinter? Das sind eben Total Energy, Shell und BP. Und bevor es Nord Stream 2 gab, also bevor das explodiert ist, hatte eben Russland einen Marktanteil von Gas von 52%. Dann wurde der Wettbewerber Russland, warum auch immer und von wem auch immer, unter welchem Motiv auch immer, ausgeknipst. Und plötzlich haben jetzt Shell, BP und Total Energy 10% Marktanteil, was LNG angeht. Also das heißt, diese ganze LNG-Nummer, die ja Jahre schon vorbereitet gewesen sein muss, wäre ohne die Explosion von Nord Stream 2 gar nicht sinnvoll gewesen, weil die eben viel zu teuer gewesen wären. Und die Gazprom zum Beispiel, die waren nie Mitglied dieser internationalen Energieagentur. Jetzt muss man gucken, wer steckt dahinter. Und zwar Fatih Birol. Das ist der ehemalige Leiter der OPEC, der erdölfördernden Länder, also dem Erdölkartell. Und er hat ein komplettes Konzept zur Transformation entwickelt, was durchgesetzt werden soll, eben komplett Autoverbot, komplett Gas- und Ölverbot, komplette Transformation auf Zero-2-Emission-Assets hatten wir eben gerade schon und davon profitieren zufällig nur die Mitglieder Shell, BP, Eni und Total Energy, die sehr erfolgreich ihren einzigen Wettbewerber, nicht Gazprom, oder das russische Gas hatte 52% Marktanteil, ausgeknipst haben. Ist Teil der Transformation, würde ich sagen.
Und wie arbeitet diese internationale Energieagentur mit der EU zusammen? Gibt es da ein Zusammenspiel?
Ja, also laut Internet arbeitet die Internationale Energieagentur sehr eng mit dem EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen zusammen, dem Herrn Dan Jørgensen. Dan Jørgensen war vorher dänischer Minister für Entwicklungszusammenarbeit und globale Klimapolitik und hat eng zusammengearbeitet mit der Bill und Melinda Gates Stiftung, die sich wiederum für das Thema Transformation und Zero CO2 und Klimawandel einsetzen. Und wenn man jetzt mal matcht, was der aktuelle EU-Kommissar Dan Jørgensen fordert, angeblich als Sofortmaßnahme, dann ist das identisch zu dem, was auf der Homepage der Energieagentur steht. Nämlich er empfiehlt Carsharing, er empfiehlt Homeoffice, er empfiehlt keine Steuersenkung für Treibstoff. Das muss ich mal vorstellen. Also irgendwie diese 17 Cent, also 25,50 Euro pro Autofahrer, die jetzt Herr Merz toll verkündet hat, das will die EU-Kommission gar nicht, sondern die will gar keine Steuersenkung auf Treibstoff, um eben die Transformation zu erneuern. Und eben gleichzeitig möchte man den beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das, was der EU-Kommissar Dan Jørgensen fordert, ist identisch, was als mittelfristiges Programm auf der Homepage von der Internationalen Energieagentur steht, also vom Ölkartell.
Also ich selbst habe immer eine gewisse Scheu, hinter allem einen Plan oder gar eine Verschwörung anzunehmen. Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, die vielen Unfälle, Brände, Explosionen jetzt an Energieanlagen weltweit, das hat alles was miteinander zu tun?
Das wird man ganz schwer beweisen können. Ne? Also für sich genommen sind ja alles Einzelfälle. Das, was sicher ist, dass es genau diejenigen Profiteure sind, die an der Transformation arbeiten. Das heißt also, es spielt wie die Sprengung von Nord Stream 2 allen Mitgliedern der Internationalen Energieagentur in die Hände, die ja die totale Transformation wollen. Das heißt auch das totale Verbrennerverbot bis 2050. Also egal, was wir hier sagen, aus vom Verbrenner aus, ist alles Quatsch. Die Hauptakteure fordern eben genau das Gegenteil. Und man darf nicht vergessen, Deutschland zahlt ja ein in die. Das heißt, wir zahlen selber in eine NGO oder in eine Agentur ein, die selber forderte, das Verbrennerauto abzuschaffen. Also deswegen können da auch nie große Ergebnisse drin vorkommen. Das Thema ist also, Nord Stream muss ja auch jemand geplant haben. Und der Nutznießer sind halt eben die Mitglieder der Internationalen Energieagentur, die einfach einen Wettbewerber komplett ausgeknipst haben. Na, und das Gleiche ist halt eben auch, wie die Spritmühle von Hormuz auf Spritpreis, Sprit kaufen zu Sprit verkaufen. Das wird man nie beweisen können, ob es da einen Plan hinter gibt. Was man aber beweisen kann, ist die Strategie sowohl der EU-Kommission, die Strategie von BlackRock, einem der größten Einzahler von WEF, World Economic Forum, und auch einer der größten Kooperationspartner dieser Internationalen Energieagentur. Und das heißt, komplette Transformation bis 2050 und Öl und Gas komplett verbieten. Also das sind definitiv, also alles, was jetzt passiert, passt eins zu eins in die Strategie dieses Klimakartells.
Wobei man ja sagen muss, Russland wurde nicht einfach ausgeknipst als Energielieferant, sondern es gibt Sanktionen gegen das Land, weil es eben halt Krieg führt in der Ukraine.
Ne? Ja, aber was meinen Sie denn, wer die Sanktionen besprochen hat? Die Sanktionen haben besprochen die Internationale Energieagentur zusammen mit dem EU-Kommissar Dan Jørgensen. Die beiden haben zusammen die Sanktionen besprochen. Da fragt man sich eben auch, wieso eine Internationale Energieagentur Sanktionen gegen Russland beschließen kann. Also die dürfen doch eigentlich politisch gar keinen Einfluss nehmen. Aber die haben politisch ein, das ist auch im Internet nachvollziehbar, die beiden Experten haben gemeinsam beschlossen, die Sanktionen gegen Russland. Ja? Und belegen wird man nichts, aber es spielt auf jeden Fall in die Karten. Und wieso muss eine internationale Energieagentur Sanktionen gegen Russland beschließen? Das geht die doch gar nichts an. Also nämlich, da sind ja auch USA, nicht nur USA, sondern auch Japan, insgesamt 32 Ländern. Was haben die mit der Ukraine zu tun? Also erstmal vordergründig doch gar nichts.
Nun hatte ich eingangs die Frage gestellt, ob unsere Flugreisen im Sommer noch sicher sind. Herr Lauter, was meinen Sie?
Es kommt darauf an, wann Sie in Urlaub fliegen möchten. Wenn Sie jetzt fliegen, auf jeden Fall kein Problem. Ansonsten gebe ich Ihnen jetzt mal die aktuellen Lagerbestände nach Tagen und Regionen durch. Also Europa hat noch Kerosin für 42 Tage. Das also in 50 Tagen würde ich jetzt nicht mehr verreisen. Die Schweiz hat noch für 72 Tage Kerosin, also Nummer 1 in Deutschland, vielleicht mit einer Schweizer Airline fliegen. Deutschlands Kerosin reicht rein rechnerisch noch für 44 bis 45 Tage. Japan nur für 23 Tage. Asien ist ja sowieso ein Riesenproblem. Und das heißt, aktuell, wenn fliegen, dann innerhalb der nächsten 14 Tage und kein Urlaub buchen ohne Reiserücktrittsversicherung.
Sagt der Auto- und Energiefachmann Oliver Lauter. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne, schönen Abend.